Liebe Geschwister, heute Morgen, als ich hier reinkam, haben wir uns begrüßt. Christus ist auferstanden. Und so tun es viele Christen an diesem Ostermorgen. Und die Gemeindeglieder antworteten: Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist ein schöner Brauch im Gottesdienst an diesem Tag. Die Beteiligten sprechen sich damit die österliche Botschaft gegenseitig zu. Dieser Gruß in den östlichen Kirchen hat sich ja auch bei uns, bei den hiesigen Mennoniten, eingebürgert. Und zur Liturgie namentlich des russisch-orthodoxen Gottesdienstes gehört noch ein merkwürdiger Ritus, nämlich das Ostergelächter. Es werden damit die Mächte des Todes im Blick auf den auferstandenen Christus förmlich ausgelacht. Und manchmal, ja, sehr oft denke ich an Fügung, in der Zeitung Die Kirche steht ein kurzer Artikel zu diesem Osterlachen. In Russland zu Sowjetzeiten sind auch alle Dorfbewohner am Ostersonntag in der Kirche versammelt. Dort hält ein Redner der Kommunistischen Partei einen Vortrag. Er will beweisen, dass das Christentum eine überholte und wissenschaftlich unhaltbare Sache ist. Ich stehe hier, beschließt er seine Rede, wenn es Gott gibt, soll er auf der Stelle einen Engel schicken, der mir zum Beweis meines Irrtums eine Ohrfeige gibt. Stille im Saal, so wie hier. Das Gesicht des Redners verzieht sich zu einem breiten Grinsen. Plötzlich ein Stuhlknarren, Schritte schlurfen nach vorn. Die Babuschka baut sich vor dem Redner auf. Einen Engel hat Gott gerade nicht zur Verfügung. Engel haben nämlich an diesem Tag etwas Wichtigeres zu tun. Aber er hat mich geschickt. Und sie gibt ihm eine schallende Ohrfeige. Der ganze Saal lacht. Und der Redner verlässt mit rotem Kopf fluchtartig den Saal. Da ruft die Babuschka triumphierend in die Menge: Christus, was kress. Christus ist auferstanden. Und wie mit einer Stimme antworten alle Dorfleute: Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn man in Russland, das habe ich auch noch gelesen, wenn manche da saßen und nicht lachen konnten, dann, und das Osterlachen fehlte, dann haben sie sich vor Freude auf die Schenkel geklatscht. Ist das so? Nein. Wenn da einer nicht mitmachte, war es erlaubt, ihn so lange zu knuffen, bis er anfing zu lachen. Das ist für uns alle natürlich ziemlich derb und für uns sachlich denkende Menschen oft nicht nachvollziehbar. Aber das Osterlachen ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Wir haben heute schon gesungen: Halleluja, Halleluja. Wir wollen alle fröhlich sein. Und deswegen ist auch bei uns das Osterlachen gar nicht so weit weg. Aber nun fängt ja unsere heutige Ostergeschichte ganz anders an. Wir treffen hier auf eine weinende Frau. Maria weint. Sie tut es so, wie Menschen weinen, wenn sie einen geliebten Mitmenschen verloren haben. Man kann sich noch so vernünftig einreden, das sei halt der Lauf der Welt. Der Tod gehört zum natürlichen Gang des Lebens. Es ist ja richtig, jedes neue Leben, das in die Welt kommt, läuft unaufhaltsam auf den Tod hinaus. Früher oder später passiert das und es ist oft sehr zerstörerisch. So ist es auch bei Maria gewesen. Ich lese euch den Text aus dem Johannesevangelium, im 20. Kapitel, die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und Schwestern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt hatte. Ja, da sehe ich sie. Maria steht draußen vor dem Grab und weint. Und während sie sich da hineinbeugt zu dem Grab, da sitzen da zwei Engel in weißen Gewändern. Und sie sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Und sie sagt zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ist noch gar nicht lange her. Es ist früh am Morgen. Sie war wach vor den anderen, hatte das Nötigste an Kleidung übergestreift und war losgegangen. Maria Magdalena machte sich auf den Weg. Bloß raus hier. Sie will alleine sein, weg von allem, was dumpf und traurig ist. Über die Steine der Stadt geht sie, bis zu der Mauer und dem Durchgang dahin und dem Garten dahinter. Sie will wenigstens frische Luft atmen und das Gras und den Tau an den Füßen spüren. Das wird ihr gut tun. Und sie kann ungestört weinen, dort an dem Grab mit dem Stein davor. Über die Steine der Stadt geht Maria Magdalena in einen Garten, der ein Friedhof geworden ist. Vertrautes Pflaster dieser Weg. Denn so geht Trauer. Noch einmal hingehen, immer wieder hingehen zu dem Ort. Denn es muss doch besser werden. Die Zeit heilt doch alle Wunden. Der Tag muss doch kommen, an dem dir nicht gleich die Tränen kommen, da am Stein. Das ist bei uns allen so. Manche trauern kurz, andere länger. So ist es eben. Es wächst oft Gras darüber, auch über diesen aufgewühlten Haufen Erde und das schwarze Loch in unserem Herzen. Aus dem Friedhof wird oft ein Garten mit der Zeit. Hier am Stein, da wirst du es zuerst merken. Das hoffst du. Und deswegen geht man immer wieder dorthin. Die Platte, der Stein, das Grab, der Name und der Ort. Das ist ein Trost für alle, die jemanden verloren haben. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Und dahin legten sie Jesus. Auch dieses Grab hat sicherlich einer kaufen müssen. Und das ist auch überliefert. Er hieß Josef von Arimathäa. Sogar sein Name ist über die Zeit geblieben. So geht Trauer. Sie braucht einen Ort, eine Platte, einen Stein, um den Gras wachsen kann mit der Zeit. Wogleich ein Rasen ist und die ausgestochenen Kanten für die Urne verschwunden nach dem ersten Regen, da verliert sich das Verlorene noch einmal. Dort kann man nur weinen, um das Verlorene und darum, dass wir es verloren haben. Und die Trauer wird dann namenlos. Und Maria sagt, ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wir wissen nicht, wo sie sind, unsere Toten, aber wir wissen, wo wir sie hingelegt haben. So gehen sie uns in aller Verlorenheit nicht ganz verloren. Ein Trost, der nicht mit Geld zu bezahlen ist. Und diesen Trost sucht Maria Magdalena an diesem Morgen in diesem Garten. Was sie findet, dass sie Jesus nicht finden kann, macht ihren Schmerz ja noch größer und ihre Trauer noch tiefer. Und sie weint und weint. Aber was macht diese Maria eigentlich da an dem Grab? Zunächst macht sie etwas, was sich niemand anderes traute. Sie traut sich zu trauern. Sie trauert öffentlich um einen verurteilten Verbrecher. Sie lässt sich nicht einschüchtern von politischer Gewalt und Mehrheitsmeinungen, sondern bekennt sich zu ihrem Glauben und zu ihrer Trauer. Sie weint, aber sie verschließt nicht die Augen vor dem, was sie traurig macht. Im Gegenteil, sie schaut genau hin und sieht in die Grabstelle von Jesus. Und so beschreibt es auch der Evangelist Johannes. Wozu moderne Trauerbegleiter und Psychotherapeuten heute raten, der Trauer nicht auszuweichen und sie nicht zu verdrängen, sondern möglichst die Begegnung mit der Trauer zu wagen und auszuhalten. Dann sieht man Engel, so beschreibt es Johannes. Ja, als Maria an das Grab guckt, sieht sie zwei Engel, genau an der Stelle, wo sie eigentlich Jesus vermutet hatte. Diese beiden Engel verhalten sich nach Darstellung des Evangeliums nun wiederum genauso wie moderne Trauertherapeuten. Sie fragen die weinende Frau nach dem Grund ihres Weinens. Warum weinst du denn, Frau? Auf den ersten Blick wirkt diese Friedhofsfrage wenig einfühlsam. Aber einen trauernden Menschen Gelegenheit zu geben, das eigene Gefühl in eigene Worte zu fassen, kann den Weg zu echtem Trost eröffnen. Maria ist aber noch nicht so weit, sondern antwortet eher mit einer ausweichenden Gegenfrage und erkundigt sich nach dem Verbleib von Jesu Leichnam. Für Maria begann das fröhlichste Fest der Christenheit mit Tränen. Sie trauert um ihren Jesus, den sie lieb gehabt hatte. Und nun konnte sie ihm nach diesem entsetzlichen Sterben nicht einmal den letzten Liebesbeweis erweisen, den die Menschen ihren verstorbenen Angehörigen üblicherweise tun. Sie konnte ihn nicht mehr einbalsamieren. Der Leichnam Jesu war weg und niemand wusste, wo er hingekommen war. So verstört war Maria, dass sie sich nicht einmal über die beiden weißgekleideten Männer wunderte, die an der Grabstätte saßen, und über ihre Frage, warum weinst du denn? Nur eines konnte Maria jetzt denken. Jesus war weg. So erwiderte sie, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Draußen vor dem Grab sah sie dann durch ihre tränenverquollenen Augen eine Gestalt, die sie für einen Gärtner hält. Den bat sie, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt, denn ich will ihn holen. Da sieht Maria steht sie vor dem Auferstandenen und weiß es nicht. Sie weint und trauert und sucht einen toten Jesus, den es ja gar nicht mehr gibt. Denn das kann ja nur der Gärtner sein, der hier nach dem Rechten sieht. Vielleicht weiß er ja, wo das Verlorene ist, dann kann man dann noch einmal ins Grab ihn legen. Diesmal endgültig, den Stein davor und weggehen mit dem schwarzen Loch im Herzen. Und so geht doch Trauer. Das Leben muss ja weitergehen. Maria Magdalena ist schon vorbei an diesem Gärtner. Sie will hinaus und auf die Straße, zurück in die Stadt. Da dreht sich der Gärtner um und sagt zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und sagt auf Hebräisch zu ihm, Rabuni. Das heißt Meister. Dann möchte sie ihm um den Hals fallen, aber er sagt, Noli me tangere, rühr mich nicht an. Über dieses berühmte, doch wenig später dem Ungläubigen ist dem Thomas gestattet. Warum sollte Maria Jesus nicht anfassen dürfen? Jesus war der Einzige, der in diesen turbulenten Osterereignissen einen klaren Kopf behielt. Wie er es schon lange und oftmals vorher angekündigt hatte, so musste es nun auch erfüllt werden. Nach dem Tod die Auferstehung, nach der Auferstehung die Himmelfahrt, Jesu Erscheinung als Auferstandener vor denen, die ihn liebten. Es war nur von vorübergehender Natur. Deshalb wollte er sich jetzt nicht bei Maria den Freudenausbrüchen entgegnen. Und Maria sollte eigentlich schon seit dem frühen Morgen etwas anderes tun. Jesus wiederholte für sie den Auftrag, den der Engel am Grab zuvor allen Frauen gegeben hatte. Geh hin zu meinen Brüdern und Schwestern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das rühr mich nicht an heißt so viel wie halte mich doch nicht auf. Unsere Begegnung hier kann nur flüchtig sein. Wir beide haben ja noch so viel vor. Maria ließ sich das sagen. Ob sie ein wenig enttäuscht war, das wissen wir nicht. Jedenfalls überwog die Osterfreude alle anderen Gefühle. Und so gehorchte sie denn ihrem Herrn und verkündigte den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Und das hat er zu mir gesagt. Maria erscheint hier als die erste Auferstehungszeugin. Und das ist wirklich eine echte Osterüberraschung. Denn diese Maria darf nicht verwechselt werden mit der Mutter von Jesus, die den gleichen Namen trägt. Maria aus Magdala ist nicht die Mutter von Jesus, sondern eher eine Freundin von Jesus, wenn man das so sagen kann. Denn ursprünglich war diese Maria eine Prostituierte. Ausgerechnet sie ist nun die erste Botschafterin der Auferstehung. Was Johannes damit sagen will, Auferstehung ist kein exklusives Thema für komplizierte Theologie oder fleißige Jünger, sondern ein Grundthema unseres Lebens, wie eben Liebe überhaupt. Man kann darüber reden oder nicht, aber egal, wie man damit umgeht, bleibt es eben ein wichtiges Lebensthema. Mal abgesehen davon, dass es eigentlich schon genug Skandal bedeutete, dass die Auferstehungsbotschaft von einer Frau in die Welt gesetzt wird. Frauen hatten damals in der Welt von Jesus und Johannes eigentlich nichts zu sagen. In den christlichen Kirchen war das auch so. Bis einzelne Kirchen anfingen, und vor 50 Jahren die Frauenordination erlaubten. Also lange nach der politischen Emanzipation der Frauen. Das Johannesevangelium war da schon viel fortschrittlicher, als viele sich das heute vorstellen können. Jesus sagt zu ihr: Maria, gehe hin. Das ist für mich ein Aufruf zur Mission. Geh hin und sage es den anderen. Nicht nur Maria hat den Auftrag zum Weitersagen bekommen. Später bekamen ihn auch die Jünger. Sie sollten die Botschaft vom Auferstandenen sogar in alle Welt tragen. Dieser Auftrag gilt bis heute für uns Christen. Und so sollen wir bei aller Freude über Ostern nicht vergessen, dass die Kirche kein Osterfeierverein ist, sondern eine Schar von Menschen, die die Osterbotschaft und die Osterfreude in die Welt tragen soll. Sowohl wir uns in den Gottesdiensten und in der liebevollen Gemeinschaft der Gemeinde auch viel fühlen mögen, sollen wir nicht Jesus für uns festhalten und allein in Beschlag legen, sondern wir sollen es weitersagen. Wir sollen es hinausposaunen. Bis nach Afrika, Brasilien und vor allen Dingen auch hier in Deutschland. Wer nicht die Gabe hat, große Worte zu machen, der kann seinen Mitmenschen mit einem fröhlichen Herzen und einem fröhlichen Gesicht sowie mit einer hilfsbereiten Geste zeigen, dass sein Herr auferstanden ist und lebt. Ja, unser Gott lebt. Das hat Jesus zu Ostern bewiesen. Bei aller Turbulenz und Verwirrung, die es unter den Jüngern gab und die sich in den Osterberichten widerspiegeln, ist doch der Weg und die Botschaft des Auferstandenen klar. Er lebt und geht zum Vater zurück. Von dort sendet er den Geist, damit die Seinen im Glauben gestärkt und zum Dienst zugerüstet werden. Sie sollen ja die Botschaft von der Auferstehung in die ganze Welt tragen. Lass deshalb nicht uns unsere Zeit mit Jammern, Klagen und Trauern verschwenden. Wenden wir doch alle Kraft dieses Geistes in die rechte Osterfreude. Das heißt, dass wir leben und dass wir die Freude an andere weitergeben. Amen. Lasst uns einen Moment.